Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir uns noch einmal an den gestrigen Nachmittag erinnern, an diese Katechese über das Wesen der Liebe, dann wird uns auch eigentlich deutlich und unmittelbar einleuchtend, dass es für uns Katholiken allem selbstverständlichen Sprachgebrauch, gerade auch in der Kirche zum Trotz, eine Ehe als bloße Partnerschaft nicht geben kann. Zugegeben, Partnerschaft ist ein sehr sympathisches Wertungswort, weshalb wohl dieses Wort auch niemand auf den Prüfstand stellt. Aber wie gebrauchen wir denn dieses Wort in der Umgangssprache? Was bedeutet denn Partnerschaft in unserem gesellschaftlichen Sprachgebrauch? Wir sprechen von Vertragspartnern, von Geschäftspartnern, Tarifpartnern, Koalitionspartnern, Geschlechtspartnern, Verkehrspartnern, Lebensabschnittspartnern und so weiter. Und was soll mit dem Wort Partnerschaft in diesen Zusammenhängen gesagt sein? Wir stehen uns alle auf Augenhöhe gegenüber, mit gleichen Rechten und Pflichten. Wir sind alle gleich und keiner ist gleicher. Spätestens da wird schon erkennbar, aus welcher Ecke der Wind pfeift. Hier geht es um Ehepolitik, aber eine solche Partnerschaft begründet doch keine Einheit. Alles Scheitern von Ehen wird damit eigentlich schon eingefädelt und auch schon von vornherein für in Ordnung erklärt. Wie man sich einmal als Partner arrangiert hat, so geht man dann auch wieder als Partner auseinander, sobald sich die Partnerschaft nicht mehr rechnet. Alle diese oben genannten Partner in Anführungszeichen kommen gewiss auch irgendwie zusammen, aber auch nur auf Zeit, bis auf Weiteres, solange es gut geht. Liebe dagegen will Ewigkeit. Diese sogenannten Partnerschaften kommen überhaupt nur zustande, weil die Partner nur ihre eigenen Interessen verfolgen wollen. Die Partnerschaft ist Ausdruck einer knallharten Selbstbehauptung. So sehe ich es jedenfalls. Und abgewickelt wird diese Partnerschaft knallhart juristisch auf der Basis Rechte und Pflichten, Anspruch und Schuld. Partnerschaft ist Ausbeutung, nur auf Gegenseitigkeit und ohne Zwang. Eine Partnerschaft wird auf der ökonomischen Basis Kosten und Nutzen bzw. Investition und Rendite geschlossen. Die Wesensmerkmale der Ehe wie Einheit und Unauflöslichkeit liegen doch da völlig neben der Sache. Von der Liebe gar nicht zu reden. Alle diese Partnerschaften sind schon deswegen also keineswegs etwa bedingungslos und für immer, sondern sobald sich die Partnerschaft per Saldo nicht mehr lohnt und rechnet, steigt man aus und die Partnerschaft wird gekündigt. Ich möchte den Partner erleben, der nicht ausschließlich sein eigenes, sondern das Interesse des anderen verfolgt, wie es ja die Liebe auszeichnen muss und die Liebe gerade charakterisiert, nämlich nur den anderen im Blick zu haben und nicht sie selbst. Bloße Partner vertragen sich im eigenen Interesse, aber sie lieben sich doch nicht. Ein bloß schönes Gefühl hat ja doch auch mit echter Liebe noch nichts zu tun. Partner brauchen sich aber auch gar nicht zu lieben. Die Erwartung unbedingter Liebe stellt kein Partner an den anderen. Ich glaube nicht, dass ich mich da täusche. Das sympathische Wort Partnerschaft appelliert doch nur an die Fairness der Partner im Umgang miteinander, dass einer den anderen nicht unlauter verschlagen und betrügerisch über den Tisch ziehen versucht. Und das ist nichts anderes als das, was man juristisch nennt, Treu und Glauben, gemäß § 242 BGB, um es mal ganz juristisch und gesetzlich zu sagen. So, dann frage ich nur noch nach alledem, was ich bereits ausgeführt habe, was eine solche auch von der kirchlichen Nomenklatur hochgepriesene Ehepartnerschaft mit der selbstlosen und bedingungslosen Liebe und der durch sie begründeten personalen Zweieinheit von Mann und Frau und deren Unauflöslichkeit noch zu tun haben soll. Ehe und bloße Partnerschaft schließen einander kontradiktorisch aus. Bevor ich daran dachte, Priester zu werden, wollte auch ich heiraten. Ich hätte aber nur eine liebe Frau und nicht bloß eine Partnerin geheiratet. Wer nur eine bloße Partnerschaft will, will keine Ehe. Ehe ist viel mehr und auch etwas ganz anderes als eine bloße Partnerschaft. Eine Ehe, die beide Gatten nur als Partnerschaft versteht, ist schon wurzelkrank. Denn auf der Basis einer bloßen Partnerschaft kann es eine unauflösliche Einheit nicht geben, wie sie für die sakramentale Ehe ja gefordert werden muss. Eine Ehe, die nur als Partnerschaft gewollt ist, leidet meines Erachtens bereits an einem erheblichen Mangel im Ehewillen. Eine bloße Partnerschaft ist für eine sakramentale Ehe immer viel zu wenig und absolut ungenügend. Demgegenüber die vielgestaltigen außersakramentalen sexuellen Beziehungen tatsächlich niemals mehr sein können als bloße Partnerschaften. Hier wird ganz deutlich, dass das positiv klingende Wort Partnerschaft nichts anderes ist als ein Instrument, um die sakramentale Dimension einzuebnen und den sakramentalen Stand der Ehe seiner ärgerlichen Heiligkeit zu entkleiden und ihn nur noch als einen unter den vielen übrigen unheiligen sexuellen Beziehungen einzureihen und untergehen zu lassen. Und heute sind alle diese Partnerschaften der sakramentalen Ehe zumindest weitgehend gleichgestellt. Zu einer Zeit, als die Ehe noch ohne Diskussion der einzige gesellschaftlich anerkannte Ort sexueller Beziehungen war, und alle übrigen Formen sexuellen Zusammenlebens geächtet waren, gab es das Wort Partnerschaft für eine sexuelle Beziehung überhaupt nicht. Dieses Wort ist nur ein Euphemismus, ein Schönreden für das von unserer Gesellschaft gebilligte moderne sexuelle Tohu wa Bohu. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bis jetzt haben wir zwar schon sehr viel Grundsätzliches und Wichtiges gestern und heute für das Sakrament der Ehe gehört, aber eigentlich noch gar nichts Spezielles. Vor diesem allgemeinen Hintergrund kann man aber alles Weitere nur umso verständlicher und auch kürzer abhandeln. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betrachten wir nun die Sakramentalität der Ehe. Die Ehe ist, wie wir ja alle wissen, ein Sakrament, nämlich das siebte der sieben Sakramente. Und trotzdem ist das in dieser Allgemeinheit noch nicht einmal richtig. Denn einmal ganz abgesehen davon, dass die Ehe für die reformatorischen Glaubensgemeinschaften nur ein weltlich Ding ist, wie Luther sagt, hat für die katholische Kirche wie auch für die Ostkirchen nur eine Ehe zwischen Getauften sakramentalen Charakter. Eine Ehe zwischen Ungetauften ist eine bloße sogenannte Naturehe, die keinen sakramentalen Charakter hat. Und auch eine Ehe zwischen nur einem Getauften und einem Ungetauften ist nicht sakramental, sondern eine sogenannte halbchristliche Ehe. Was bedeutet es denn eigentlich, dass die Ehe ein Sakrament ist? Ein Sakrament kommt zustande durch das sakramentale Zeichen und das ihm entsprechende Wort. Das Wort ist das Vermählungswort, das sich beide Brautleute einander geben, und das Zeichen der Vollzug dieses Ja-Wortes in der körperlichen Einigung beider, wodurch die unauflösliche Zweieinheit von Mann und Frau für deren gesamte Lebenszeit begründet wird. Wie jedes sinnfällige sakramentale Zeichen ein sichtbares Heilsmysterium bezeichnet, wie etwa Brot und Wein den Leib und das Blut Christi, so bezeichnet das unauflösliche Zeichen dieser Zweieinheit der Ehe den neuen und ewigen Bund, nämlich die unsichtbare mystische Zweieinheit zwischen Christus, dem ewigen Bräutigam und Haupt seiner Kirche, und seiner Braut, der Kirche, seinem mystischen Leib. Deswegen nennt auch die Kirche die sakramentale Ehe selbst einen Bund, Fœdus im Lateinischen. Dabei repräsentiert der Ehemann immer Christus, das Haupt, und die Frau die Kirche, seinen Leib. Die Zweieinheit von Mann und Frau in der Ehe macht also die unsichtbare Einheit der ganzen Kirche aus Haupt und Gliedern bzw. seinem Leib und damit den ganzen Christus sichtbar. Die sakramentale Ehe bildet damit schon eine Hauskirche. Damit muss man über die Heiligkeit und damit auch über die Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit der Ehe, aber auch über ihre hohe Würde, eigentlich kein weiteres Wort mehr verlieren. Hände weg von der Heiligkeit der Ehe. Damit wird aber auch sofort einsichtig, warum nur eine Ehe zwischen Getauften, die also selbst durch die Taufe zur Kirche und zu Christus gehören, auch dieses Zeichen setzen können. Sobald deshalb auch nur ein Teil nicht zu Christus gehört, weil er nicht getauft ist, kann dieses sakramentale Zeichen nicht zustande kommen. Alles, was nun innerhalb der sakramentalen Ehe geschieht, und sei es auch noch so intim, hat deshalb auch immer als Ausdruck dieser höchst würdevollen, aber auch anspruchsvollen Wahrheit und Wirklichkeit zu geschehen. Dass die Einheit von Mann und Frau in der Liebe zugleich auch immer ein Abbild der liebenden Einheit der drei göttlichen Personen in Gott ist, wurde ja bereits gestern gesagt. Zugleich ist jedes Sakrament auf seine Weise, aber auch Heilsmittel und Heilsweg. Wie jedes andere Sakrament, so vermittelt auch das Ehesakrament die entsprechenden Gnaden, nämlich die göttlichen Hilfsmittel, die für die Erfüllung der jeweiligen Aufgaben der Ehegattin in Ehe und Familie, Kirche und Welt notwendig sind und ihre Ehe auch im Sinne Gottes gelingen lassen. Dazu müssen beide allerdings auch am Tropf des Herrn bleiben. Insofern jedes Sakrament auch ein Heilsweg ist, bedeutet das für die Eheleute, dass ihr gemeinsamer Lebensweg in den himmlischen Hochzeitssaal führen und sich dort für alle Ewigkeit vollenden soll. Die Ehegatten tragen die erste und die größte Verantwortung dafür, da sie sich gegenseitig in den Himmel verhelfen. Meistens ist wohl eher das Gegenteil der Fall. Da stehen sich beide eher im Weg zu diesem Ziel. Ob eine Ehe glücklich war, bestimmt sich keineswegs aus der Optik der Welt, sondern nur danach, ob sie schließlich beide im Himmel sind. Wenn der gemeinsame Lebensweg ein Kreuzweg war, aber in den Himmel geführt hat, dann ist die Ehe gelungen. Um nicht zu sagen, dann war sie glücklich. Andernfalls ist sie gescheitert, auch wenn die beiden noch so lange in Lust und Freuden gelebt haben. Wie überhaupt jedes der sieben Sakramente der Kirche, so hat auch das Sakrament der Ehe seinen Ursprungsort am Kreuz und nicht etwa bei der Hochzeit von Kana, wo der Wein in Strömen floss. Kana ist nur ein Zeichen auf das Kreuz hin und der viele Wein von Kana ein Vorausbild für das hochzeitliche Blut des neuen und ewigen Bundes. Die Braut Christi, die Kirche, wird dem neuen Adam Christus wie einst Eva dem Adam im Paradies aus der geöffneten Seitenwunde, das heißt vom Herzen genommen. Aus dem geöffneten Herzen Jesu im Kreuz fließen die beiden hochzeitlichen und die Kirche konstituierenden Sakramente der Taufe und der Eucharistie in den Gestalten von Wasser und Blut. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade in Anbetracht der Sakramentalität der Ehe wird auch deutlich, dass die Eheschließung alles mit der Kirche zu tun hat. Und wir wollen uns jetzt der Frage zuwenden, was passiert denn eigentlich bei einer kirchlichen Trauung und auch wer kann sich überhaupt katholisch trauen lassen? Die Feier der Trauung soll ganz gewiss schön sein, damit sie den Eheleuten auch wirklich in guter Erinnerung bleibt. Das ist ganz sicher nicht unwichtig. Gleichwohl hat man aber gerade als Pfarrer gar nicht selten auch sehr stark den Eindruck, dass es den Brautleuten und auch dem ganzen Umfeld überhaupt nicht auf Inhalte ankommt, sondern nur auf das Drumherum, die Verpackung, die Garnierung. Man konzentriert sich zumindest unverhältnismäßig intensiv auf das Äußere, auf das Fotografierbare, demgegenüber eine Besinnung auf die Inhalte und das Wesen der Ehe praktisch uninteressant ist. Wenn ein Pfarrer schon mit sowas anfängt, naja, dann lässt man es halt notgedrungen über sich ergehen, gleichsam als Preis für die Staffage und die Kulisse. Lassen Sie mich gerade einmal so sagen, weil alle Sakramente und damit auch die Ehe in dem Pascha-Mysterium am Kreuz, das wir ja in der heiligen Messe liturgisch feiern, ihren Ursprung haben, ist es nicht nur sehr angemessen, sondern sogar von der Sache her geradezu geboten, alle Sakramente auch während der Feier der heiligen Messe zu spenden, ihre Spendung also in die Feier der heiligen Messe zu integrieren, in der ja gerade das Pascha-Mysterium gefeiert wird. Das gilt für die Eheschließung sogar in besonderer Weise. Durch die Vereinigung beider Brautleute in der heiligen Eucharistie innerhalb des einen Leibes Christi der Kirche geschieht schon im Zeichen die Vollendung, die sie beide durch ihre gegenseitige Vereinigung noch sinnfällig machen sollen. Die Eucharistie verwandelt ja die Menschen und damit auch die Brautleute in Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Was aber aus den genannten Gründen die Regel sein sollte, ist hierzulande und heutzutage nur noch höchst selten möglich. Denn die Feier der Heiligen Messe stellt doch auch Voraussetzungen an alle Mitfeiernden und damit auch an die Brautleute, wie auch an das ganze Umfeld, die heute von heiligen Ausnahmen einmal abgesehen keineswegs mehr selbstverständlich und damit auch kaum mehr gegeben sind. Man kann aber kein Brautamt feiern, wenn die Brautleute, aber auch die Gemeinde gar nicht wissen, was die Feier der Heiligen Messe überhaupt bedeutet. Und von diesen Leuten haben wir ja schon sehr lange übrig genug. Der geistliche Zustand der weitaus meisten Kirchensteuerzahler in unserem Land ist bekanntlich gleich null. Da sollte man ganz nüchtern, aber auch ganz klar sehen. Sich da Sand in die Augen zu streuen, würde alles nur noch schlimmer machen. Für die Feier eines Brautamtes ist doch die Teilnahme am sakramentalen Leben der Gemeinde selbstverständlich und unerlässlich. Und dazu gehört wenigstens die regelmäßige Mitfeier der Heiligen Messe am Sonntag, sowie auch ein entsprechendes Wissen um die gefeierten Geheimnisse, gerade auch um die Bedeutung der Heiligen Eucharistie und auch die Voraussetzungen ihres Empfangs, sowie auch der Empfang des Bußsakramentes. Kurz, ein selbstverständliches Leben im geistlichen Innenraum des katholischen Glaubens und der Kirche. Andernfalls verkommt das Kostbarste, was wir auf dieser Welt überhaupt haben und auch nur feiern können, nämlich das heilige Messopfer, zu einer bloß billigen Drapierung, Kulisse und Fassade und wird zu einem nur noch billigeren Mittel, zu einem eh schon ganz billigen Zweck. Das ist aber ein Sakrileg. Das Heilige muss auch unbedingt geschützt werden. Sollten aber die Voraussetzungen für die Feier einer Brautmesse ausnahmsweise tatsächlich doch gegeben sein, so sollte diese auch gefeiert werden. Gerade auch, weil die Heilige Kommunion die reale hochzeitliche Vereinigung von Braut und Bräutigam ist, die die beiden dann als Eheleute sinnfällig leben sollen und müssen. Warum soll man denn überhaupt in der Kirche heiraten? Die wenigsten Katholiken halten heute eine kirchliche Trauung überhaupt für notwendig. Wenn die katholische Kirche ihre Glieder verpflichtet, kirchlich zu heiraten, dann eben schon aus ihrem Verständnis heraus, dass die Ehe eine göttliche Institution ist. Ja, sogar ein Sakrament, wie wir gehört haben. Dass die Ehe also alles andere ist als ein weltlich Ding, sondern ein wunderbares göttliches Geschenk und dass Gott durch seine Kirche handelt und wirkt, gerade auch in und durch die heiligen Sakramente. Weil die katholische Kirche in der sakramentalen Ehe ein Zeichen ihrer selbst und ihres eigenen Mysteriums sieht, kann sie die Ehe auch überhaupt nicht als selbstständige, von ihr unabhängige, bloß weltliche Institution verstehen und sie selbst dabei nur als ein schöner Blumenstock. Darüber hinaus ist aber auch nötig, dass eine Erklärung des Inhaltes und der Qualität, wie es das Eheversprechen ist, vor dem Angesicht Gottes abgegeben werden muss, wie auch vor der Öffentlichkeit der ganzen Kirche, die vor Ort von der Pfarrgemeinde repräsentiert wird. Eine Eheschließung ist also durchaus keine Privatangelegenheit der Brautleute und ihrer Familie. Eine Eheschließung gehört deshalb auch grundsätzlich in die Pfarrkirche und nicht in eine schöne abgelegene Bergkapelle, weil sie ja gerade ein Ereignis der ganzen Kirche ist. Auch muss die Kirche, wie übrigens auch der Staat, um eine Ehe auch gültig mit allen Rechten und Pflichten anzuerkennen, prüfen, ob die beiden Heiratswilligen überhaupt heiraten können. Das heißt, ob sie auch überhaupt die Voraussetzungen erfüllen, die an eine gültige Ehe gestellt werden müssen. Dabei sind die Gültigkeitsvoraussetzungen nach staatlichem Eherecht keineswegs dieselben wie auch nach dem kirchlichen Recht. Beide Rechtskreise bestehen nebeneinander und völlig unabhängig voneinander, wobei die beiden Rechtskreise in unserem Land schon seit Jahren immer weiter auseinanderdriften. Staatliches und kirchliches Eherecht haben immer weniger Überschneidungsfläche und Berührungspunkte. Die Kirche muss deshalb eigenverantwortlich prüfen, ob die beiden Brautleute auch eine Ehe nach dem Verständnis der katholischen Kirche schließen können, indem sie dafür auch alle Voraussetzungen erfüllen. Nur wenn alle Voraussetzungen für eine gültige Eheschließung gegeben sind, das heißt also, wenn dieser keine Ehehindernisse wie etwa ein schon bestehendes Eheband, weil eine oder sogar beide Seiten vor der Kirche bereits verheiratet sind, oder auch Weihen oder Gelübde und andere Hindernisse entgegenstehen. Nur unter diesen Voraussetzungen darf ein katholischer Amtsträger, der in der Regel ein Diakon oder ein Priester ist, aber unter Umständen auch ein Laie sein kann, einer Eheschließung überhaupt assistieren. Der Sinn und Zweck des öffentlichen Eheaufgebotes ist es gerade, eventuelle bisher unbekannte Ehehindernisse aufzudecken. Andere Riten als die in den kirchlich approbierten Ritenbüchern vorgesehenen sind verboten. Die Ehe und später erst recht die Familie ist aber auch eine Hauskirche und sie ist als kleinste Gemeinschaft innerhalb der Kirche wie auch der Gesellschaft für beide von allergrößter Bedeutung. Das Gemeinwohl des Staates wie auch das geistliche Gemeinwohl der Kirche hängt in höchstem Maße von der Integrität, ja von der Heiligkeit der Ehen und Familien ab. Auch unter dieser Rücksicht haben Ehe und Familie keinesfalls nur privaten, sondern auch in hohem Maße öffentlichen Charakter. Die Ordnung von Ehe und Familie ist ein integraler Bestandteil der inneren Ordnung von Kirche und Gesellschaft. Die Ehe ist ein kirchlicher Stand und eine kirchliche Lebensform. Über den Abschluss und die Gültigkeit einer Ehe muss deshalb für die Kirche auch einfach Klarheit bestehen. Mit dem Dekret Tam Etsi hat das Konzil von Trient im Jahre 1563 verfügt, dass jeder Katholik verpflichtet ist, die Ehe vor einem katholischen Priester und zwei Zeugen zu schließen. Wir sprechen von der sogenannten kanonischen Formpflicht, der jeder Katholik unterworfen ist. Und nur wenn dieser Form genügt ist, ist die Ehe auch gültig vor der katholischen Kirche. Jedenfalls nicht schon aus diesem Grunde ungültig. Es sei denn, der Bischof hätte ausnahmsweise von dieser kanonischen Formpflicht dispensiert. Eine ordentliche katholische Trauung, von der Möglichkeit entsprechender Dispensen sei hier einmal abgesehen, braucht also mindestens 5 Beteiligte. Die beiden Brautleute, den Priester bzw. den Diakon und 2 Trauzeugen. Grundsätzlich kann jeder Mensch, gegebenenfalls mit den erforderlichen Dispensen vor der katholischen Kirche heiraten, sofern wenigstens eine Seite Glied der katholischen Kirche ist. Der nicht-katholische Teil, das Verständnis der katholischen Kirche, der das Verständnis der katholischen Kirche von der Ehe anerkennt und respektiert und die Eheschließung auch nicht durch besondere Umstände, die man als Ehehindernisse bezeichnet, gehindert ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betrachten wir nun die Eheschließung im Besonderen. Wenn die Trauung nicht innerhalb der Feier der Heiligen Messe stattfindet, dann wird sie als Wortgottesdienst gefeiert. Innerhalb dessen fragt der katholische Amtsträger die Brautleute nach der Lesung eines Schrifttextes und einer Ansprache zunächst nach deren Bereitschaft, überhaupt eine Ehe nach dem katholischen Eheverständnis eingehen zu wollen. Diese Befragung bezieht sich auf die innere Freiheit beider, dass sie nämlich ohne Druck von außen frei und ungezwungen miteinander die Ehe schließen wollen, dass sie die Unauflöslichkeit der Ehe anerkennen, bis dass der Tod sie scheidet, dass sie die Kinder, die ein Geschenk Gottes sind, aus seiner Hand auch annehmen und im katholischen Glauben erziehen wollen. Die Erziehung im Glauben und das Glaubenszeugnis der Eltern gegenüber ihren Kindern ist ja schließlich eine heilige Pflicht der Eheleute bzw. der Eltern und eine schwere Verantwortung vor Gott, für deren Wahrnehmung sie ihm einmal unerbittlich Rechenschaft ablegen müssen. Wenden wir uns nun dem Ehekonsens zu, dem eigentlichen ehelichen Ja-Wort. Erst nach der Bereitschaftserklärung und der daran anschließenden Segnung der Ringe wird es für die Brautleute wirklich ernst. Jetzt erfolgt nämlich die Erklärung des Ehekonsenses. Der Ehekonsens kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen der beiden Brautleute zustande, denen diese sich gegenseitig vor dem katholischen Amtsträger erklären. Diese Erklärungen können entweder von dem Amtsträger erfragt werden oder die Brautleute können sie sich auch einfach gegenseitig vor dem kirchlichen Amtsträger abgeben. Die Erklärungen dürfen aber immer nur gemäß dem von der Kirche amtlich approbierten Wortlaut abgegeben werden. Inhalt des Eheversprechens sind die Essentialien der katholischen Ehe. Sakramentalität, Einheit, Unauflöslichkeit, Elternschaft und die Hinordnung auf das beiderseitige Wohl. Dieser Wortlaut umfasst also immer und unbedingt als wesentliches Element ihre gegenseitige Annahme als Ehegatten und ihre Treue auf Lebenszeit. Der Ehekonsens beinhaltet also praktisch eine bedingungslose Totalübereignung der eigenen Person an die jeweils andere auf Lebenszeit und umgekehrt. Sobald sich beide Seiten ihre gleichlautenden Willenserklärungen vor dem kirchlichen Amtsträger ohne Wenn und Aber erklärt haben, ist der Ehekonsens hergestellt und beide sind auf Lebenszeit miteinander als Eheleute in dieser exklusiven Gemeinschaft und Einheit der Ehe verbunden. Unter gar keinen Umständen ist der Inhalt des Ehekonsenses verfügbar und von den Brautleuten gestaltbar. Solche modernen Formulierungen wie etwa »Solange es gut geht« machen die Eheschließung von vornherein ungültig. In einer solchen Formulierung drückt sich nämlich nicht etwa ein Ehewillen aus, sondern bestenfalls der Wille zu einer bloßen x-beliebig gearteten Partnerschaft. Die Gültigkeit der beiderseitigen Erklärungen setzt auch unbedingt voraus, dass beide Seiten in klarer Erkenntnis des Inhaltes ihrer Erklärung, nämlich ihres Versprechens und der darin erhaltenen Verpflichtungen und auch in aller gebotener Freiheit wirklich wollen, was sie verlautbaren, ohne irgendwelche Vorbehalte oder Bedingungen oder andere Hintertürchen. Der Ehekonsens ist absolut bedingungsfeindlich. Vorbehalte und Hintertürchen begründen einen wesentlichen Mangel im Ehewillen und lassen deshalb eine gültige Ehe überhaupt erst nicht zustande kommen. Schon der Abschluss eines zivilrechtlichen Ehevertrages vor der Eheschließung, gewissermaßen für alle Fälle, insbesondere für den Fall der Scheidung, scheint mir unter dem Gesichtspunkt der Unbedingtheit der Eheschließung und damit der Gültigkeit des Ehekonsenses äußerst bedenklich zu sein. Ich drücke mich sehr vorsichtig aus. Ungültig wäre die Ehe allerdings auch, wenn ein Ehegatte den anderen arglistig täuscht, indem er ihm Umstände vorenthält, die das eheliche Leben in so schwerwiegender Weise beeinträchtigen können, dass es bei rechtzeitiger Kenntnis dieser Umstände zu gar keiner Eheschließung gekommen wäre. Wenn also etwa eine Seite beispielsweise HIV-infiziert ist, hochverschuldet oder auch nicht zeugungsfähig, oder auch wenn eine Seite einen unmoralischen Lebenswandel geführt hat und so weiter. Als Faustformel kann man sagen, das hätte ich nur vorher wissen müssen oder wenn ich das nur vorher gewusst hätte. Es besteht also insofern eine Aufklärungspflicht vor der Eheschließung. Der Ehekonsens wird zwar vor dem kirchlichen Amtsträger, aber eigentlich doch nicht diesem gegenüber erklärt, sondern dem jeweils anderen. Der Pfarrer hört sich das nur an, was sich die beiden da gegenseitig liebevoll ins Ohr säuseln. Und nach dem Austausch der beiderseitigen Willenserklärung stellt er nur noch amtlich fest, dass aufgrund dieser Erklärungen die beiden von Stund an vor der Kirche rechtmäßig miteinander verheiratete Eheleute sind. Der kirchliche Amtsträger traut also nicht die Brautleute, wie man das ja so hören kann, sondern er fungiert nur als Notar. Er hört sich die Erklärungen beider mit den beiden Zeugen nur an und bestätigt dann vor aller Öffentlichkeit den Bund, den die beiden Brautleute gerade miteinander geschlossen haben.